In der heutigen Podcast-Episode mit Johannes Fladenhofer lernen wir, wie der Alltag aussieht hinter dem Performance-Marketer von Investmentbank Gerald Hörhan und warum der liebe Johannes die ganze Agentur vor kurzem zugesperrt hat und sich voll auf sein neues SaaS, sein neues Softwareprojekt spezialisiert hat. Let's get the party started!
Willkommen zu einer neuen Folge des Profit Podcasts bei Patrick Wind. Hier erfährst du, wie du dein Business profitabel skalierst. Viel Spaß bei dieser Folge.
Hallo, 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 meine Lieben und herzlich willkommen zu unserer ganz, ganz, ganz besonderen Episode mit einer Performance-Marketing-Maschine, einer Koryphäe, einem Rockstar, frisch gebackener Forbes 30 under 30, Johannes Fladenhofer. Servus, schön, dass du da bist.
Servus, danke für die Einladung.
Mein Lieber, falls sich irgendwer von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerade denkt, den Johannes, den kenne ich noch gar nicht. Johannes, stell dich gerne mal selbst vor in Ruhe.
Ja, wahrscheinlich denken sie das die meisten, aber ist kein Problem. Ich bin der Johannes Fladenhofer, bin sehr stark im Performance-Marketing tätig. Seit 11 Jahren habe eine Agentur gegründet, die mittlerweile wieder aufgelöst. Hat unter anderem ein Softwareprojekt ergeben, das jetzt mein Hauptbusiness ist. Genau, das ist ein bisschen mein Werdegang, aber da werden wir heute eh noch ein bisschen drüber sprechen.
Geil, hol uns vielleicht da mal ab, weil viele von unseren Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörern haben eine Agentur. Ich finde es super cool, also wir sind ja hier im Profit-Podcast, das geht aber wirklich darum, wie man den Profit optimiert. Und du hast einen coolen Schritt gewagt und gesagt, passt, Agency, das lassen wir bleiben und ich fokussiere mich jetzt voll auf SaaS-Business? Nein, oder? Machst du 100% nur und anfristigen Optimized oder machst du zusätzlich auch noch Performance-Cases?
Es war wirklich so. Die Agentur selbst war extrem profitabel. Da kann man sich, es ist nicht jetzt geschlossen, weil es schlecht gelaufen ist. Wir haben in der Agentur das Geschäftsmodell verfolgt von Share-Deals. Das heißt, wir haben im Endeffekt eine Gewinnbeteiligung bekommen von den Kunden und kein Fixum, kein monatliches. Das haben wir vor 11 Jahren gestartet. Mittlerweile machen ja viele Share-Deals, aber vor 11 Jahren war das sehr besonders, sehr innovativ vom Geschäftsmodell her. Haben da dann auch ein paar der größten Kampagnen im deutschsprachigen Raum gebaut. Und es war bis zuletzt wirklich extrem profitabel. Aber dazwischen hat sich dann aus der Tätigkeit vom Performance Marketing heraus das Projekt Optimind ergeben. Und das ist immer besser geworden. Es ist ein sehr innovatives Projekt, eine super Produktidee, finde ich, immer noch. Die Kundenergebnisse waren sehr gut. Und es ist ja also auch ein bisschen mein Passion-Business, muss ich sagen. Also ich wollte schon immer irgendwie eine Softwarefirma starten. Und das hat sich jetzt zufällig ergeben. Und im November, Dezember letzten Jahres ist wirklich dann das Produkt extrem gut geworden. Auch die Kundenergebnisse waren extrem gut. Und dann haben wir gesagt, es macht eigentlich keinen Sinn, dass ich da so zweigleisig fahre. Habe dann die Agentur wirklich geschlossen im Dezember. Also ich habe alle Kunden abgegeben. Habe das mit denen abgesprochen, denen Bescheid gewusst. Es war auch ein smoother Übergang bei allen Kunden. Und bin jetzt wirklich komplett raus aus dem Agenturbusiness und bin jetzt mit vollem Fokus mit Optimind. Und Stand jetzt war es die beste Entscheidung, muss ich sagen.
Mega krass, also richtig, richtig cool. Optimind, jetzt hol uns einmal ab, mein Lieber. Was ist denn das genau?
Ja, was ist das genau? Also im Endeffekt war es so, in der Agenturzeit, wir haben immer Landingpages gebaut, wir haben Ads gedreht, wir haben Ads geschaltet und es hat immer gut funktioniert, aber statt dass man jetzt hergeht und jede Kleinigkeit auf der Landingpage testet und verbessert und die Conversion-Rate immer weiter optimiert, hat man einfach lieber die nächste Kampagne gebaut, weil eh immer genug zu tun ist. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Und ich als ausgebildeter Programmierer habe mir dann überlegt, wie kann man das besser lösen? Habe dann die Idee gehabt, dass wir KI mit AB-Testing-Infrastruktur verbinden und so dieses Thema Conversion-Rate-Optimierung für Landingpages automatisieren praktisch. Das haben wir dann umgesetzt und bei eigenen Kunden am Anfang eingesetzt. Also es hat auch sehr lange gedauert, also es ist jetzt so schnell erzählt, aber die Software haben wir 2 Jahre lang entwickelt, haben es dann bei eigenen Kunden eingesetzt und bei uns war es ein unglaublicher Gamechanger. Wir haben zum Beispiel beim Investmentpunk, beim Gerald Hörhan, haben wir die Conversion-Rate auf einer Landingpage von 13 auf 28% gesteigert. Umsatz verzweieinhalbfacht, war natürlich sehr gut, auch mit Profit Share. Deswegen haben wir dann gesagt, das funktioniert so gut, dass wir eigentlich das ausgründen sollten und für andere Kunden auch anbieten sollten. Haben es dann gemacht, haben es weiterentwickelt und wie gesagt, das ist dann wirklich letzten November, Dezember hat es wirklich, wirklich gut funktioniert. Bis ich dann gesagt habe, ja, ich schließe die Agentur deswegen. Und wie funktioniert das im Endeffekt? Man hat eine Software, man kriegt von uns einen Code, den kann man auf die Landingpage reinkopieren. Die Software schaut sich dann alles an, schaut sich an, um was geht's, wer ist das Unternehmen, was ist das Angebot, wer ist die Zielgruppe, die Brand Voice, die Market Sophistication, diese ganzen Marketing-Themen. Und dann geht es wirklich her und schaut sich an, wie ist die Seite aufgebaut, was gibt es für Potenzial für mehr Conversions, baut dann aber auch direkt Verbesserungen, die besser konvertieren sollten, führt AB-Tests durch, das heißt 50% der Nutzer sind das Original, 50% die Verbesserung, wertet die Tests aus, schließt die ab, baut die Gewinne in die Seite ein, macht es mit einem Element nach dem anderen und so steigt einfach die Conversion-Rate laufend und man hat überhaupt keinen Aufwand damit.
Also ist schon echt mindblowing, mein Lieber. Also wenn es natürlich mit KI-based quasi die AB-Tests vorgibt, das wäre eine Sache, aber das führt ja dann wirklich automatisch durch. Das ist schon crazy, oder? Das heißt, ich muss als Kunde, ich meine, du hast mir selber der Patrick Wind-Seite zeigt, ich muss eigentlich nur meine Seite eingeben. Und was muss ich dann technisch machen? Da muss ich sie in Header, so wie ein Facebook-Pixel, mehr oder weniger einmal reinkopieren. Oder wie gebe ich quasi Zugang, damit dann dein Tool das alles automatisiert durchführen kann?
Genau, also man gibt einfach die URL der Seite ein. Unser Tool zieht sich dann alles von selbst. Man muss nichts hochladen, nichts eingeben, nichts rumprobieren. Man hat immer mit einem Klick gute Ergebnisse. Und die Integration läuft im Endeffekt über JavaScript. Das heißt, man hat einen kleinen JavaScript-Code auf der Landingpage und auf der Conversion-Page. Und einerseits werden dadurch die Elemente ausgetauscht und verbessert und andererseits werden die Conversions getrackt. Das heißt, der Test findet im Endeffekt am Gerät des Nutzers statt. Und dadurch können wir Seiten mit allen Page-Bildern, mit allen CMS-Systemen optimieren.
Richtig, richtig cool. Also fette Empfehlung, coole Sache auf jeden Fall, die ihr da macht. Nachdem du so viele Tests schon für deine eigenen Kunden, für deine eigenen Kampagnen, das natürlich auch bei Kunden vom SaaS sehen konntest, gibt es irgendwelche generellen großen Learnings, die du mitgeben kannst? Also ich habe mich auch sehr erstaunt für die ersten Ergebnisse, wie wir meine Page quasi gemeinsam analysiert haben, dass man da quasi noch mehr in die Transformation schon im Titel reingehen kann. Also gibt es irgendwelche großen Learnings, die quasi, selbst wenn man das Tool jetzt nicht nutzen würde oder was das Tool relativ schnell, ich meine, ein Learning ist, dass wir, haben wir beide auch gesehen, dass die H1 oft den größten Impact hat, also die Haupt-Headline quasi, dass die auch am ersten getestet wird. Aber gibt es sonst irgendwelche großen Big Learnings, die du mit uns teilen kannst?
Ja, also das Wichtigste, glaube ich, ist beim AB-Testen, dass man von Anfang an einschätzen kann, was wie viel Impact hat. Also wenn ich AB teste, dann sollte man hergehen und grundsätzlich mal Testideen aufschreiben und die dann kategorisieren nach wie viel Einfluss, wie viel Impact haben die auf die Conversion-Rate, wie aufwendig sind die umzusetzen und wie sicher bin ich mir, dass das funktioniert. Und so kann man dann die Tests priorisieren. Und das Wichtige dabei ist, dass man weiß, was auf einer Landingpage wie viel Einfluss auf die Conversion-Rate hat. Weil zum Beispiel auf ja, Webinarseiten, Lead-Magnet-Seiten ist der Above-the-Fold-Bereich ist extrem wichtig. Also ich glaube, über die Hälfte der Conversion-Rate kommt nur über den Above-the-Fold-Bereich. Das heißt, alles, was darunter ist, ist schon mal viel unwichtiger. Und im Above-the-Fold-Bereich hat man einfach die Top-Elemente, die am meisten auf die Conversion-Rate einzahlen. Allen voran die Headline, aber auch Pre-Headline, Sub-Headline, Benefit, Bullet Points, den Banner oben und den Call to Action. Und das sind eigentlich die Hauptelemente, die ich am Anfang immer testen würde. Weil wir haben viele Kunden zum Beispiel, die sagen, ja, okay, also der würde jetzt die Headline optimieren, aber optimiert er auch den Text unten? Dann sage ich, ja, das macht er theoretisch auch, aber wenn ich jetzt die Headline optimiere und verbessere, dann können wir vielleicht 30, 40, 50% mehr Conversions rausholen, was ja ein riesen Impact ist. Und wenn ich den Text unten optimiere, dann kann ich vielleicht 3, 4, 5% rausholen. Das heißt, ich würde auf jeden Fall immer am Anfang die Headline angehen. Und wenn ich das schon sehr optimiert habe, dann erst weitergehen zu Elementen, die dann weniger Impact haben. Und da ist einfach wichtig, dass man ungefähr weiß, welche Elemente wie viel Impact auf die Conversion-Rate haben, dass man dann die Tests ordentlich priorisieren kann und dann gute Ergebnisse in kürzester Zeit bekommt.
Verstanden. Das heißt, die H1, also quasi ein Element, das extrem wichtig ist. Hast du irgendwelche General Hacks, wenn man sich quasi jetzt überlegt, okay, wenn ich mir meine momentane Headline anschaue, wenn ich die zwei Sachen anwenden würde, wie zum Beispiel, füg immer in die Headline rein, wo dein Avatar steht und wo er hin möchte, zum Beispiel. Oder zumindest das Wunschresultat. Oder füge irgendwelche Zahlen ein. Gibt es irgendwas Generelles, was du in den ganzen Tests gesehen hast, was eigentlich immer gewinnt?
Lass mich überlegen. Es gibt natürlich bessere Headlines und schlechtere. Das heißt, wenn man grundsätzlich keine Headline hat, die nicht optimal ist, dann kann man sehr schnell schon viel rausholen. Zum Beispiel bei Webinaren habe ich gesehen, dass immer gut funktioniert, wenn man irgendwie mit W-Wörtern startet, sage ich mal. Das heißt, zum Beispiel, wie du innerhalb von 30 Tagen deinen Umsatz mit LinkedIn Ads verdoppelst. Oder warum ich das und das machen konnte. Also diese W-Wörter am Anfang, die funktionieren generell sehr gut. Auch jetzt in dem Beispiel drin so sehr konkrete Zahlen, also wie du in 30 Tagen, das funktioniert super. Wenn du jetzt eine bestimmte Zielgruppe hast, dass du die extra nochmal ansprichst, wie du als Selbstständiger in 30 Tagen deinen Umsatz mit LinkedIn Ads verdoppelst, dass man das alles reinbaut. Aber, also ich würde es mal grundsätzlich so schreiben, aber dann ist natürlich wichtig, dass man es AB testet und wirklich schaut, was funktioniert, weil kann jetzt sein, dass die eine Zielgruppe auf das eine gut reagiert, die andere auf das andere. Aber pauschal ist immer besser, wenn man konkreter ist statt genereller und wenn man direkt mit dem Nutzenversprechen reingeht. Auch gut, wenn man Curiosity erzeugt, wenn man irgendwie das Gefühl erzeugt, da ist was, das ich nicht weiß, das ich unbedingt wissen will. Vielleicht auch Scarcity mit reinpacken. Nur 5 Tage verfügbar oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Das sind natürlich die Klassiker.
Mega cool. Richtig, richtig krass. Mein Lieber, damit wir über den unglaublichen Rockstar Johannes Fladenhofer noch mehr lernen können, abgesehen jetzt vom AB-Testing, magst du uns vielleicht einmal ein bisschen in deine unternehmerische Journey mitnehmen? Also du hast den Gerald Hörhahn Investment Punk schon gedroppt. Das ist nur einer von vielen großen Cases, die du so betreut hast. Wie hat sich denn das alles so entwickelt bei dir? Ich meine, du hast Programmier-Background, dann Agency, Share Deals, jetzt SaaS, aber gib uns mal mehr Details über deine unternehmerische Reise. Was waren denn so die Highlights über das letzte Jahrzehnt?
Ja, wo soll ich da anfangen? Im Endeffekt dazu gestartet, ich war 13 Jahre alt, ich war Gamer und ich hab irgendwie eine Möglichkeit gesucht, wie man Tasks in Spielen automatisiert. Also dass man jetzt jedes Mal zum Feld läuft und das Heu holt und zum irgendwen hinbringt, das war sehr langweilig. Da haben wir gedacht, wie kann man das automatisieren und habe deswegen angefangen, Programmieren zu lernen und bin dann dadurch eigentlich schon in die Selbstständigkeit gerutscht, weil ich dann relativ schnell so Programmieraufträge erledigt habe. In irgendwelchen Programmierforen haben dann Leute gesucht, die was erledigen können. So hat es eigentlich gestartet und mit der Zeit hat sich das dann entwickelt zu einer Agentur, wo man ganz am Anfang haben wir Webseiten entwickelt für Unternehmen und bin dann drauf gekommen, dass die Leute haben dann eine schöne Webseite, aber keinen Traffic und es bringt irgendwie nichts. Dann habe ich mich damit beschäftigt, wie bekommt man Traffic, war natürlich im Thema SEO, Suchmaschinenwerbung etc. drin und bin dann drauf gekommen mit der Zeit, ich kann eigentlich dieses Marketing viel besser als Webseiten entwickeln und bin da immer mehr und mehr rein, bis dann wirklich die Spitze-Positionierung irgendwie entstanden ist von Performance-Marketing, Leistung gegen Beteiligung. Und da haben wir dann einige gute Cases betreut Und es war auch so, dass der Vorteil davon ist, dass man mit den Kunden mitwachsen kann. Das heißt, wir haben immer eine sehr kleine Anzahl von Kunden betreut, waren da gewinnbeteiligt und sind eigentlich mit den Kunden mitgewachsen, was eigentlich sehr schön ist. Am Anfang hat es gestartet mit Terrassendächer. Also wir haben einfach so sehr moderne Lamellenpergolas verkauft über Google Ads. Mittlerweile auch Meta, die haben wir bis zuletzt als Kunden. Und dann sehr schnell ist der Investmentbank dazugekommen über einen unglaublichen Zufall eigentlich. dann haben wir ja, größere Solarprojekte betreut, den besten Steuerberater Österreichs und vieles mehr. Ja, und so hat es dann ergeben alles. Und ja, durch diese Tätigkeit, wie gesagt, hat sich dann auch das Softwareprojekt ergeben, das jetzt dann das Hauptprojekt geworden ist.
Richtig krass. Magst du mit uns teilen, über welchen Zufall der Investmentbank sich bei euch als Kunde dann vorgefunden hat?
Ja, im Endeffekt war es so, ich habe diese, wie gesagt, zwischen 13, 14, 15 Jahren alt habe ich diese Programmiertätigkeiten gemacht. Aber ich komme aus einem ganz normalen Haushalt. Also meine Eltern waren einerseits Beamte, andererseits ganz normal angestellt. Und deswegen habe ich da gar nicht so die unternehmerische Idee gehabt. Und irgendwann mit 17 Jahren habe ich ein YouTube-Video gesehen vom Gerald, wo der drüber redet, über die Irrtümer der Mittelschicht und dass Angestelltenjob gar nicht so sicher ist, wie man glaubt, und Unternehmertum eigentlich viel besser ist. Und darüber bin ich erst auf die Idee gekommen, dass ich mich selbstständig machen kann. Habe ich dann auch gemacht, deswegen. Und habe dann aber auch die Idee gehabt, ich könnte dem Gerald ja einen Deal vorschlagen, weil der hat eine Zielgruppe, die Unternehmer sind. Und habe dem eine E-Mail geschrieben, dass ja, wir machen Webseiten, sehr modern, WordPress etc. damals. Und wenn er uns weiterempfiehlt, kriegt er Provision, weil er immer die Digital Literacy gepredigt hat, dass man sich damit befassen muss. Und dann hat er auch zurückgeschrieben, lustigerweise, bin nach Wien. Hab mit dem gesprochen, haben wir den Deal fixiert. Im Endeffekt ist dann nie wirklich was gekommen, weil da hat sich nie wirklich was ergeben, aber wir sind immer im Kontakt geblieben. Und mit der Zeit hat sich dann mein Geschäftsmodell gewandelt von Webseiten entwickeln zu Marketing, irgendwann zum Performance Marketing auf Beteiligung. Und irgendwann haben wir ihm geschrieben, hey, wollen wir sie wieder mal treffen, über ein neues Geschäftsmodell, läuft echt super, will dir mal erzählen. Und haben sie dann getroffen im Du & Co. in Wien am Steffensplatz. Und dann habe ich ihm das erzählt und er hat gemeint, ja, lustiger Zufall, er hat gerade seinen Marketingverantwortlichen, hat er sich gerade getrennt und er sucht gerade einen neuen. Und so haben wir das gestartet, weil das Geschäftsmodell auch perfekt zu ihm passt. Also er ist sehr risikoavers, aber wenn man viel Geld verdient, dann gibt er auch gern Provision her. Und so haben wir gestartet, habe am Anfang ein Produkt verkauft für ihn. Und nach und nach immer mehr, bis ich dann am Schluss die ganze Marke in Investmentbank eigentlich betreut habe. Von Webinaren, Skripte schreiben, Ads drehen, schreiben, alles, was man kennt, bis zu ihm unterstützen, welches Auto er sich als nächstes kaufen soll, das marketingtechnisch gut ankommt. Ist sehr lustig gewesen.
Richtig, richtig geil. Darf ich da mal eine spezielle Frage stellen zum Thema Beteiligungsdeals. Wie macht man das mit Kunden, wenn man dann so richtig viel Kohle regelmäßig verrechnet? Weil das ist ja bei Beteiligungscases, das klingt am Anfang immer so nett, ja, ich kriege 10% oder 15%, aber wenn man halt wirklich dann Millionen Umsätze macht, dann musste der Kunde ja dann 100.000, 200.000, 300.000 auch überweisen und sowas. Und wie konntest du damit gut umgehen? Also wie konntest du anders, also wie hast du es geschafft, dass die Kunden dann nicht irgendwie doch abspringen wollen aus diesen Beteiligungen? Ich meine, Verträge, klar, aber aus Verträgen kommt man ja dann auch immer irgendwie raus, wenn es dann ganz hoch skaliert ist. Wie macht man das auf einem großen Scale?
Ja, im Endeffekt sind es die Verträge. Beim Gerald, muss ich sagen, war es ein bisschen anders. Ich kann erklären, wie wir das strukturiert haben. Ich habe es so gemacht, wir haben eigentlich immer klein gestartet. Wir haben gesagt, bei uns war das Modell, wir kriegen Beteiligung auf den Deckungsbeitrag, den wir zusätzlich reinholen. Das war eigentlich das Business. Und dadurch ist es eigentlich ein No-Brainer für den Kunden, weil er hat, egal wie viel er uns zahlt, er hat mehr Geld durch uns. Das ist ja eigentlich der Promise. Das Geschäftsmodell war dann im Endeffekt, dass die Kunden extrem unterschätzt haben, wie viel da wirklich reinkommt dann von uns. Und dann mehr gezahlt haben, als sie sich gedacht haben. Und wenn sie das gewusst hätten, hätten sie Retainer bezahlt. Aber es ist eben, ich sage immer, die bestbezahlte Ressource der Welt ist Risiko. Und war auch so. Also wir haben halt die ganze Vorarbeit geleistet, sind ins Risiko gegangen. Es hat dann super funktioniert. Dann haben wir sehr gut davon partizipiert. Vertraglich war es so, dass wir von Anfang an festgelegt haben, dass wenn wir eine Kampagne bauen, dann das Urheberrecht bei uns bleibt und der Kunde das nutzen darf, wenn er Provision zahlt. Das heißt, es war im Endeffekt IP-Recht, was ja international auch sehr gut enforcebar ist, wo man eigentlich ja, sehr gute Werkzeuge hat, dass man das durchsetzt. Muss aber auch sagen, wir haben nie ein Problem gehabt. Also die Kunden haben immer die Provision bezahlt, die haben nie gesagt, ja, ich will jetzt wechseln oder so, weil es ja eh super funktioniert. Aber rein theoretisch, wenn der Kunde jetzt gesagt hätte, ja, das ist mir zu viel Geld und ich wechsle jetzt, dann hätte er von null starten müssen, weil unsere Kampagnen uns gehören. Muss aber auch dazu sagen, beim Gerald war das nicht so. Als einziger Kunde, weil der sehr auf IP schaut und Eigentumsrechte immer haben will und da auch sehr sauer wird, wenn man ihm das nicht geben will. Deswegen war es beim Gerald eigentlich relativ, ich würde sagen, fast schon ein Handschlag-Deal, dass wir sagen, ich mache das für dich, ich krieg Provision. Und es ist dann wirklich jahrelang gelaufen, ohne dass der Streit da reingegeben hat, weil der Gerald ist ein sehr ehrlicher Typ. Der will natürlich Geld verdienen, aber der ist jetzt nicht jemand, der einen über den Tisch zieht oder so. Deswegen hat das super funktioniert.
Mega cool. Schon spannend irgendwie, oder? Das heißt, einerseits die ganzen IP-Geschichten und dann bei so einem richtig fetten Deal zählt im Endeffekt dann doch Handschlagqualität.
Ja, man muss auch sagen, der Gerald, das war auch relativ am Anfang, wo wir das gestartet haben, dieses Beteiligungsmodell. Die anderen Kunden sind dann eher danach dazugekommen. Und deswegen ja, war der Vertrag einfach, wie er war. Aber es war, wir haben einfach beide extrem davon profitiert. Und deswegen hat es bis zum Schluss gehalten.
Und jetzt vermisst du die Agency-Zeit oder bist froh, dass das Kapitel einmal zu ist und jetzt voll in Software?
Ja, also zweierlei. Natürlich war es sehr cool, dass man da so große Projekte aufbaut und so hands-on drin ist. Es war bei mir auch so, dass ich selbst extrem operativ drin war. Also es war bei mir jetzt nie so, dass ich wirklich unternehmerisch unterwegs bin und die Leute einstellen und Systeme bauen, mich rausziehe, sondern ich war selbst extrem tief drin. Das war einerseits, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis, warum es so gut funktioniert hat, weil ich habe viele Konkurrenten gehabt, die sie dann rausgezogen haben und die Qualität wirklich viel schlechter worden ist dadurch und die haben dann auch viele Kunden verloren. Bei mir war es nicht so, ich habe eigentlich immer alle Kunden behalten bis zum Schluss und es hat sehr gut funktioniert. Das Problem war halt jetzt am Schluss, dass ich es nicht verkaufen kann oder so, weil wer kauft das, wenn alles an mir hängt? Und es war sehr profitabel, weil ich nicht wirklich viele Mitarbeiter gebraucht habe. Von dem her ist es halt eine coole Tätigkeit gewesen, weil ich sehr gut drin bin, weil ich mich selbst darum gekümmert habe, weil es auch funktioniert hat, sehr profitabel war. Aber es war immer schon im Hinterkopf, ich will irgendwie ein Software-Business aufbauen, so ein bisschen als Passion-Project. Und das hat sich jetzt eben durch Zufall ergeben, kommt sehr gut an, ist sehr innovativ, hat, würde ich sagen, viel mehr Potenzial als die Agentur auch. Ist jetzt natürlich am Anfang sehr mühsam mit Fixkosten und dem ganzen Thema, aber Stand jetzt bin ich extrem happy mit der Entscheidung und das hat sich bis jetzt auch sehr gelohnt. Ja.
Hast du irgendwann überlegt, ein, zwei Kunden trotzdem weiter zu betreuen? In meinem Endeffekt hast du jetzt für All-In in die Software entschieden, aber hast mit dem Gedanken gespielt, zum Beispiel einen Investmentbank, ich meine, das ist ja so aufwendig, natürlich ist ja kein Kunde, den man so nebenbei ein bisschen macht und so, aber hast mit dem Gedanken gespielt, ein, zwei Kunden weiter zu betreuen oder war für dich ganz klar, wenn dann all in und fertig?
Ja, eigentlich, also bei mir ist Fokus sehr wichtig. Ich habe da oft mit dem Gerald drüber gesprochen, weil ich bin sehr mit Fokus in Themen drin. wenn ich für den Gerald eine Kampagne gebaut habe, eine größere, dann habe ich nichts anderes gemacht. Dann war ich in der Kampagne drin, keine Ablenkung, voller Fokus da rein. Das ist ein bisschen mein Zugang. Und das mache ich jetzt auch bei dem Softwareprojekt. Also ich schaue wirklich, keine Ahnung, ich kaufe keine Immobilien, ich mache keine Trades oder irgendwie sowas, ich mache kein Agenturbusiness, ich mache wirklich nur Software von heute, von jeden Tag, von früh bis spät. Ich spreche mit Kunden, sind die zufrieden, was brauchen die, wie können wir das Produkt weiterentwickeln, ich schaue, wie wir einstellen können. Also es ist ja auch sehr viel, was zu tun ist. Und wenn man da dazwischen immer andere Tasks hat, dann verliert man einfach diesen Kontext, glaube ich. Das ist so ein bisschen mein Zugang, deswegen will ich wirklich nur Software machen und ja nicht mal einen Kunden extern betreuen, weil man der wieder Fokus raubt vom Hauptprojekt. Ja, so mache ich das gerade.
Macht auf jeden Fall extrem viel Sinn. Schaltet ihr Performance-Marketing jetzt schon auf die Software oder kommt das jetzt in Kürze?
Das kommt in Kürze. Also wie gesagt, wir haben jetzt das Produkt weiterentwickelt, immer weiter. Jetzt ist es wirklich sehr gut. Die Kunden sind extrem happy. Ja, der Preispunkt passt auch. Deswegen können wir jetzt eigentlich schon zum Go-to-Market machen. Aber das Problem ist aktuell ein bisschen das Vertriebsteam. Also ich bin gerade dabei, ein Vertriebsteam aufzubauen. Ist einerseits sehr mühsam, aber wenn man es hat, ist es sehr gut. Und da war einfach die Entscheidung, dass wir das Vertriebsteam mal aufbauen und danach erst die Ads starten. Weil wenn wir jetzt Ads starten, dann gibt es einfach keinen, der die Leads ordentlich abtelefonieren könnte. Und dann, denke ich, wird es auch schwer, dass man das Cashflow-neutral hinbekommt. Weil wir die Softwarefirma auch aus eigenen Umsätzen aufbauen wollen und nicht aus Investorengeld. Und da muss man natürlich auf jeden Euro schauen. Das ist klar. Deswegen, es ist alles in Vorbereitung, aber es ist Schritt für Schritt und ja, es passieren immer unglaubliche Sachen, die man nicht glaubt, aber irgendwann haben wir das Vertriebsteam und dann schalten wir jetzt und dann sind ja alle happy.
Richtig, richtig cool. Ich habe jetzt auch ein vierköpfiges Vertriebsteam aufgebaut und nebenbei auch jetzt hochgeschraubt und so. Und im Endeffekt ist es, wie du sagst, also gescheiter wäre es wahrscheinlich gewesen, davor das Vertriebsteam stehen zu haben und dann erst mit dir jetzt hochfahren. Aber oh ja, cool. Learnings an allen Ecken und Enden.
Ja, genau. So ist es.
Sehr cool, mein Lieber. Ich würde dich von Herzen einladen, wenn du das möchtest, einen schönen Call to Action noch zu platzieren, weil ich bin auch wirklich begeistert von dem, was ihr da aufgebaut habt. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich gerade denken, okay, Optimind, das hier A/B-Testing ist schon cool. What's the next step? Was ist der Call to Action? Sollen sie dich einmal, sollen sie Optimind einfach googeln oder sollen sie dich auf LinkedIn ansprechen? Was ist denn der beste Call to Action?
Ja, ganz einfach, wenn jemand Landingpages verwendet, wenn die schon einigermaßen laufen, wenn man da schon Ergebnisse damit hat, aber man sich denkt, ich glaube, da wäre noch mehr drin, ich glaube, da könnte man noch mehr Conversion-Rate erreichen, wäre gut, wenn wir profitabler wären, damit wir mehr Ad-Spend fahren könnten oder ähnliches, dann ist der perfekte Zeitpunkt für Optimind. Genau dann können wir ja helfen, dass die Conversion-Rate steigt und steigt, ohne Aufwand. Und wenn das jemanden interessiert, dann ist das Beste, dass man auf optimind.so geht und sie dort einen Demo-Call bucht. Dann schauen wir sie wirklich individuell an, wie unsere Software dem Unternehmen helfen kann, dass wir die Conversion-Rate steigern. Egal, ob es jetzt Marke selber ist oder eine Agentur, die Landingpages erstellt für andere. Das ist auf jeden Fall der beste Weg, dass man in Kontakt kommt.
Mega. Letzte Frage, mein Lieber. Optimind, was hat es mit der Brand auf sich? Wie optimieren, Mind, aber wie ist es zu der Brand gekommen?
Ich habe sehr viel herum überlegt, wegen am Namen. Ich bin da auch sehr schlecht drin. Aber im Endeffekt ist es ja eine Kreuzung aus Optimize und Mind, weil unsere Lösung... Ja, unsere Software agiert ja wie ein ganzes Conversion Rate Optimierungsteam. Und dazu gehört auch, dass man aus jedem Test lernt, dass man sie immer weiterentwickelt, dass das immer besser und besser wird. Und deswegen ja, ist es so ein bisschen das Brain, das einfach deine Conversion Rate laufend steigert. das mit jedem Test mitlernt, das versteht, was funktioniert bei dir, was nicht. Und so einfach immer mehr und mehr Conversion Rate rausholt und daher der Name Optimant.
Mega geil. Cool. Vielen, vielen Dank für das sehr krasse Gespräch. Wieder viel lernen dürfen von dir. Gibt es sonst noch irgendwas, was du im Profit-Podcast am Ende noch etablieren möchtest? Irgendeinen Tipp, irgendwas, wenn es ums Thema Rentabilität, Profit steigern geht, du mit deinen gefühlten 400 Jahren Agenturerfahrung, gibt es irgendwas? Ich meine, eine Sache, die ich super geil finde an dem, was du aufgebaut hast, jetzt im Agency-Case, ist halt wirklich ein sehr kleines, kompaktes, super performantes Team zu haben versus 1000 Strukturen und mit mittleres Management und alles drum und dann ist eh klar, dass da mehr Profit überbleibt. Beteiligungsdeals finde ich auch sehr smart und sehr klug. Gibt es sonst noch irgendeinen Profit-Hack, den du am Schluss mitgeben möchtest?
Naja, im Endeffekt geht es ja am Schluss immer um Profit. Ob das jetzt über Retainer ist, die super kalkuliert sind und wo man einfach immer mehr Kunden reinholt und immer mehr Mitarbeiter, die sich abarbeiten und man hat eine kalkulierbare Marge, die einfach absolut immer weiter steigt. Ist auch super. Beim Share Deal ist halt das Problem, dass es relativ unplanbar ist. Aber wenn es gut funktioniert, halt die Marge viel höher ist als bei Retainer. Wenn es schlecht funktioniert, ist es viel schlechter. Das ist klar. Das heißt, im Endeffekt geht es ja nur um den absoluten Profit. Ja, und abgesehen davon, jetzt beschäftige ich mich so viel mit Conversion Rate Optimierung. Die Conversion-Rate ist halt auch eine spezielle KPI in dieser Profit-Rechnung, wenn man bezahlte Werbung schaltet. Weil wenn man jetzt zum Beispiel, ja, wenn man jetzt zum Beispiel Werbung schaltet und man gibt 100 Euro in Ads aus und macht 120 Euro Umsatz mit Coaching, dann hat man ja 20 Euro Profit grundsätzlich. Wenn man jetzt die Conversion-Rate um 20% steigert, dann hätte man jetzt 150 Euro Umsatz mit 100 Euro Adspend und habe den Profit für 2,5-facht mit 20% Conversion-Rate. Das heißt, das hat jetzt so einen outsized Return irgendwie, wenn man das optimiert. Das ist vielleicht auch ein Input für manche, wo man da am besten ansetzen kann.
Mega cool. Vielen, vielen Dank fürs Teilen, mein Lieber. Hat richtig Spaß gemacht und viel Erfolg weiter mit Optimind.
Dankeschön, gerne.
Alles Liebe, Servus.